Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passaus gehen wir in die 12. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten all eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 12. Folge anhören. Der Host war dieses Mal Luis und der Livestream fand in seiner Facebook-Gruppe statt. In der heutigen Folge sprechen wir über die Investments, die in diesem Jahr gut liefen und bisher nicht unter die Räder gekommen sind. Viel Spaß nun mit einer neuen Schatzmeister-Folge.
Schönen guten Abend zur 12. Ausgabe der Schatzmeister. Wie immer mit dem fabelhaften Alex Fischer, dem ebenso fabelhaften Lars Wrobbel und mit mir Luis Passaus. Und heute unser Hauptthema. Wir werden jeweils ein Instrument, ein Vermögenswert vorstellen, mit dem man zumindest über das letzte Jahr hinweg gut gefahren ist, beziehungsweise die Krise, beziehungsweise die Bäs, die wir derzeit erleben, gut überstanden hat und vielleicht neben Kurssteigerung sogar hier und da noch eine Dividende mitnehmen konnte. Und wir werden das ein bisschen natürlich versuchen zu begründen, warum das so ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch so eine Abschätzung geben, wird das noch lange so anhalten, beziehungsweise wenn tatsächlich die Märkte wieder nach oben drehen, werden diese Anlageklassen eher dann nicht so sehr davon profitieren, ja, weil es dann bei anderen einen Aufholeffekt gibt. Ja, vorher, wie immer, fangen wir an mit Neuigkeiten von uns. Alex Fischer, was hat sich denn getan seit unserer 11. Zusammenkunft?
Im Depot oder hier bei mir in Thailand?
Nein, außerhalb des Depots.
Außerhalb des Depots. Ja, wir waren ja, wir sind ja wieder zurück aus Deutschland. Und organisieren gerade hier so ein bisschen Visum, habe jetzt auch eine Firma, möchte ich jetzt gründen. Das ist alles so am Machen und bürokratischer Aufwand. Und jetzt hat die Regenzeit bei uns begonnen. Das heißt, es ist jetzt immer oft bewölkt und manchmal regnet es auch ein bisschen. Und wir planen gerade unseren Weihnachtsferienurlaub, wie man das auch immer nennt. Da sind wir noch ein bisschen unschlüssig. Wir hatten zwar überlegt, ob wir nach Australien mal gehen, so für einen Monat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alle wollen nach Australien oder da gibt es einfach momentan noch wenig Angebot. Also das ist schon teilweise sehr cringe da, was die da verlangen. Teilweise 400 Euro am Tag für ein Wohnmobil und so. Also es ist dann irgendwie hast du dann auch keinen Spaß. Weißt du, wenn du dann sagst, okay, dann willst du ja einen Monat rumfahren und dann ist es schon ziemlich aufwendig, das alles zu organisieren für so ein bisschen Ferien. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht was anderes machen. Aber ansonsten ist momentan nicht viel los.
Regenzeit halt.
Ja. Regenzeit halt, ja.
Lars, wie sieht's aus mit der Regenzeit in Ostwestfalen-Lippe?
Ja, eigentlich ganz gut. Also ich freue mich ja immer auf den Herbst. Und ich, Alex, ich kann dir vielleicht die Malediven empfehlen. Da war ich ja jetzt im Oktober mit meiner Frau 2 Wochen lang. Da hast du auf jeden Fall schönes Wetter, aber da wirst du auf jeden Fall mit 400 Euro am Tag wahrscheinlich nicht hinkommen. Da wirst du ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. War ganz cool, aber ich muss sagen, abgesehen von ein paar geilen Instagram-Fotos, fühlt man sich eher gefangen auf einer Insel mit vielen anderen Touristen. Es war unser erster Resort-Urlaub seit, weiß ich gar nicht, 10 Jahren oder so. Und mit Sicherheit auch für eine lange Zeit unser letzter. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt halt hinten und vorne nicht. Also ich kann das gleiche halt haben für ein Viertel von dem Geld irgendwo in Indonesien. Das ist schon echt krass. Ja, aber ist auf jeden Fall mal cool gesehen zu haben.
Wart ihr denn die ganze Zeit auf einer Insel?
Ja, wir waren 2 Wochen auf einer Insel, ja.
Und die hat man wie schnell umrundet?
Viertelstunde.
Circa. Ach, Viertelstunde. Oh. Oh Gott. Dann wird das mit dem Inselmarathon aber ein bisschen schwierig.
Ja, genau. Also nach einer Woche war schon echt.
Echt, aber ist dann 2 Wochen nicht echt zu lang?
Ja, wir dachten eigentlich, dass wir halten das aus, aber so nach einer Woche haben wir auch gedacht, jetzt ist langsam mal, weil du hast halt immer den gleichen Ablauf, weißt du, du hast 3-mal am Tag Essen, musst dir ja diese dämlichen Essenszeiten halten und sowas. Das ist halt sowas, was wir eigentlich gar nicht kennen auf Reisen. Das hat uns dann schon irgendwann ziemlich angenervt.
Gab es denn wenigstens genug Alkohol?
Wir hatten Soft All Inclusive, da war kein Alkohol drin, aber wir trinken auch kein Alkohol von daher. Aber ja, generell, die anderen Touristen waren auf jeden Fall alle hackevoll. Vielleicht war das das Geheimnis, einfach diese Insel zu überstehen.
Denk mal drüber nach.
Um alles schnell zu vergessen, ja.
Ja, ich war tatsächlich auch unterwegs im Oktober und zwar auf der deutschen Lieblingsinsel Mallorca. Das hat mich natürlich sehr gefreut, da wieder die spanische Sprache ein bisschen zu kultivieren, mit Landsleuten zu reden. Tatsächlich war das Ganze aber auch ja, beruflich bedingt. Ich war auf der Wealth Week von Ride Capital, diese GmbH-Gründungsgesellschaft, die sich darauf spezialisiert haben, und CapTrader. Die haben dann gemeinsam eine einwöchige Veranstaltung da gemacht und da war ich eben einer der Vortragsredner. War sehr schön, schönes Tagungshotel, so ein bisschen abseits. Ja, das war tatsächlich ein Tourismusboom zu der damaligen Zeit. Kann natürlich so an den Herbstferien liegen. Und ja, ich war positiv überrascht auch von der Organisation auf dem Flughafen in La Palma. Deutlich besser als in Frankfurt. Und freundlicher, höflicher sowieso. Also da muss ich immer wieder sagen, weiß nicht, irgendwie immer, wenn ich von Frankfurt fliege, gerate ich immer an ja, äußerst unfreundliche Abfertigungsmitarbeiter, ich weiß auch nicht. Ja, und die Veranstaltung selber war wirklich super. Das haben die ganz klasse organisiert. Das war wirklich eine Mischung aus tagsüber Vorträge, Diskussionen und abends mit Programm. Ja? Also zum Beispiel gab es dann eben so einmal so ein Abendessen so auf dem hohen Gebäude am Hafen, so auf der Terrasse, wo man so einen fantastischen Blick hatte über die ganze Stadt. Oder am anderen Tag sind wir wirklich weit rausgefahren, dann zu einem so kleinen Winzer, ja, der da so ein paar Hektar ja, weiße und rote Trauben kultiviert und dann auch so ein lustiges Museum betrieb, mit ein Werkzeugmuseum, also wo es so mallorquinische historische Werkzeuge gab, die man dann so besichtigen konnte, irgendwie teilweise Jahrhunderte alt. Also das haben die wirklich gut gemacht und ja, wer mir dann nochmal besonders in Erinnerung geblieben ist, mit dem ich mich dann abends lang an der Bar unterhalten, ist der Nils Gajovi. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, zumindest vom Hörensagen.
Wie gehört.
Okay, ja, der Alex. Ja, also war wirklich, wie generell, die ganze Runde sehr angenehme Leute und auch, ja, den Alexander Eichhorn von Eichhorn Consulting. Den habe ich da auch getroffen, war mit dem auch so ein bisschen unterhalten, insbesondere über Derivate, war auch sehr interessant. Ja, das war so eines der Highlights im Oktober. Das andere war natürlich, Lars, ich glaube, das war vor deinem Urlaub. Ja, klar, logisch. Du bist ja von da geflogen. Wir haben uns dann auch nochmal getroffen auf der World of Trading Ende September. Ja, genau. Das war so nach unserer letzten Folge, aber noch im September. Und ja, da haben wir ja mit dem Anton und dem Ritchie auch nochmal eine Runde durch Städtchen gemacht. Genau. Ja. Jetzt ein bisschen handfester, gehen wir unsere jüngsten Transaktionen mal durch. Alex, hast du in der Regenzeit überhaupt Zeit gefunden, dich da mit dem Depot zu beschäftigen und irgendwas zu tun?
Ja, ich habe in der Tat mal einen Wert gekauft, mal seit längerem wieder. Und das war die Intel-Aktie. Und Stand heute, habe ich gesehen, habe ich sie sogar immer noch im Plus. Na gut, ist jetzt auch nicht so viel passiert in den letzten Tagen, außer gestern. Aber ja, ich denke, die strukturieren sich da ganz gut um und es dauert vielleicht noch ein bisschen, vielleicht bis zum Ende des nächsten Jahres. Und dann sollte das dann auch wieder vorwärts gehen bei denen. Also ich mag ja so Unternehmen, die vielleicht mal so ein, zwei Jahre mal so durchhängen, dann Möglichkeiten haben, ihr Geschäft neu auszurichten und dann starten die schon deutlich effektiver wieder durch. Ja, und Intel ist ja schon ewig von ganz weit oben nach unten gekommen, hat, glaube ich, oder irgendwelche Innovationen bei den Chips, bei der Chipherstellung irgendwie verpasst. Und das müssen sie jetzt aufholen. Und ja, China-Bashing sind sie auch groß dabei. Also sie wollen jetzt Made in USA machen.
Ja, und ganz uneigennützig natürlich.
Ja, natürlich. Ja. Und, und natürlich dann auch endlich mal Chips für andere produzieren und nicht immer nur die eigenen, was eben alle anderen wie AMD oder auch Nvidia machen. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Also Dividende ist gut und die wird auch erstmal bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird jetzt sicherlich viel investiert, aber gut, es gehört halt auch dazu. Aber dadurch werden sie sicherlich ihre Position, die sie ja mal hatten, einer der größten Chiphersteller, auch wieder zurückholen vielleicht. Und die Taiwanesen werden natürlich dann dort auch Aufträge verlieren. Einfach das Risiko China, Taiwan ist momentan einfach sehr hoch. Und ich glaube, wer dort weggehen kann, der baut sich dort Alternativen auf. Ja, nicht so wie in Russland. Wie viel war das? 85% Abhängigkeit beim Gas von Russland. Da versucht man jetzt bei den Chips wahrscheinlich dann auf breiten Beinen zu stehen. Zum Beispiel Apple will auch oder hat sogar schon begonnen, seine Produktion von China teilweise zu verlegen nach Indonesien, Bangladesch und noch, was war noch? Indien, glaube ich. Weiß nicht genau. Die wollen sich auch unabhängig machen, wenn mal irgendwas mit China passiert. Und ja, ich glaube, da kann Intel eine gute Rolle spielen.
Ja, auch hier schafft natürlich Redundanz bzw. Diversifikation Sicherheit. Ne? Ja. Ja, Lars, beschränke dich nach Möglichkeit auf eine halbe Stunde, was deine neuen Investments angeht.
Ja, nenn doch nur die Top 50, die du gekauft hast.
Ja, so viel war es aber nicht. Also ich habe tatsächlich habe ich es ja eben im Vorgespräch erzählt, glaube ich, dass ich 25% weitere 25% meiner Cash-Reserve investiert habe. Damit stehe ich jetzt noch bei 50% plus Wertpapierkredit. Und das heißt, es haben sich schon einige Werte angesammelt. Aber ich habe mich bei den Nachkäufen eigentlich größtenteils wie immer auf die Sammelanlagen fokussiert. Das heißt, die drei größten Werte, die ich da gekauft habe, das war der Vanguard, FTSE, All World High Dividend. Das ist so quasi meine persönliche Altersvorsorge, wenn man will. Den iShares EM Dividend und den Aberdeen Global Premier Properties Fund. Das ist eine Sammelanlage auf REITs. Luis, den kennst du ja auch. Ich glaube, du hast auch ein Portfolio.
Ich habe auch ein Portfolio, ja.
Genau, das sind so die Werte, auf die ich mich dabei fokussiert habe. Ansonsten an Einzelaktien, können wir kurz noch die Liste durchgehen. Das sind ein paar, aber können wir gerade durchspringen. Das war BHP habe ich nachgekauft, die Diversified Royalty Corporation. Ich glaube, da sprichst du da auch nochmal drüber, Luis. Altria, BAT, also British American Tobacco, 3M, Procter & Gamble, Franklin Resources, den Medical Properties Trust und ansonsten noch ein bisschen Kleinkram, den müssen wir jetzt hier noch durchgehen. Aber das waren so meine Positionen, die ich halt in meinem Cash jetzt nachgekauft habe. Und wie schon beim ersten Mal, ich glaube, es war im Juni, wo ich nachgekauft habe, ging es danach wieder nach oben. Also scheinbar habe ich da ein glückliches Händchen gehabt. War wahrscheinlich purer Zufall. Ja, aber ich bin halt da immer recht nah an den News dran und überlege dann halt, okay, wann wäre der richtige Zeitpunkt, mal was zu machen. Ja, mal schauen, wie es so weitergeht. Alex, vielleicht noch eine Frage zu dir, wie bei deinem Cash. Wo stehst du da? Hast du das immer noch fast bei 100% oder?
Ja, 100%, so messe ich das ja nicht. Bei mir ist ja praktisch das Vermögen, ne, wenn du 100.000 hast und hast 30 Cash, dann ist es bei mir sowas wie 30%. 100% Cash würde bedeuten, ich habe nichts investiert. Und dazu betrachte ich bei mir nicht nur den Cash, sondern meine Gesamtliquidität. Und die kann ich jetzt schlecht bemessen in einem Prozentwert, weil die schwankt ja auch. Ich zahle ja auch mal weiter ein. Und ja, ich will jetzt auch nicht die Liquidität, die mir durch Fremdmittel zur Verfügung stehen, jetzt als, ja, als Cash deklarieren. Liquidität ist da so das beste Wort. Und nach meiner Planung dürfte ich jetzt den Höchststand erreicht haben im Ende des Jahres, also zum Ende Dezember, Anfang Januar. Dann werden noch mal ein paar Konten, Sparkonten leergeräumt und so. Je nachdem, wenn wir nach Australien fahren oder nicht, wird es halt mehr oder weniger. Ja, dann habe ich den Höchststand seit Corona. Also ich habe da investiert und seitdem ist jetzt der Höchststand bei meiner Liquidität erreicht. Das ist eigentlich ganz gut. Trotzdem ich ja eigentlich schon, in diesem Jahr 13 Werte gekauft habe oder nachgekauft habe, was eigentlich nicht so viel ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall noch was da. Ich wollte dich nochmal fragen, warum hast du jetzt eigentlich nichts Deutsches gekauft? Also man liest jeden Tag immer, die deutschen Werte sind ja so verbrannt und alles, da hast du jetzt nichts gekauft. Ne?
Tatsächlich habe ich ja einige deutsche Aktien im Portfolio, ich habe die aber schon seit Corona eigentlich nicht mehr nachgekauft und tatsächlich habe ich ja schon überlegt, ob ich diese ganzen Leichen mal entferne, weil ich sehe da einfach absolut keinen Sinn drin. Viele entwickeln sich einfach nicht, auch diese jährliche Dividende, die ist halt für mich auch absolut überhaupt nicht attraktiv, dann wird sie mal gestrichen. Ja, ist halt...
Fünf Tage vorher.
Ja, genau, ist halt überhaupt gar nicht attraktiv für mich und habe ich jetzt auch nicht auf meiner Liste für die nächsten Nachkäufe. Also viele von den Werten, die ich mal gekauft habe, also was wie Fresenius oder so, die sind tatsächlich schon seit Jahren unter Wasser. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dann nachkaufen soll, dass ich die mal irgendwann ins Plus kriege. Wird wahrscheinlich irgendwann passieren, aber ich weiß nicht, wie alt ich dann bin. Bin ich dann 50 oder 60? Also macht jetzt keinen Sinn für mich, mich darauf zu fokussieren. Ja. Alex, aber vielleicht noch gerade nochmal zu dem Cash. Also ich mache es bei mir ein bisschen anders. Also ich halte immer tatsächlich 10% von meinem Aktienportfolio in Cash und danach messe ich das immer. Also von die 10% ergeben dann quasi die 100% Cash, die ich dann halt immer in den Markt fahre und halt immer mehr mit Dividenden zurückhole und dann wieder auffülle.
Also hast du dann nicht 20% oder so oder immer nur 10?
maximal. Immer 10 vom aktuellen Wert halt. Also es variiert ja. halt, wenn mein Aktienportfolio steigt, dann versuche ich da entsprechend nachzusteuern. Und den Wertpapierkredit, der dahinter läuft, den ziehe ich dann halt auch immer nach, weil ja, dann bieten sich natürlich auch nochmal mehr Möglichkeiten. Aber de facto habe ich den noch nie benutzt. Also der kommt wirklich erst zum Tragen, wenn ja, schon es schon ziemlich weit unten ist. Aber du scheinst auch noch zu warten. Also du hast ja auch noch nichts gemacht.
Ja, ja, um Gottes Willen. Luis wollte kurz was sagen.
Nee, ich wollte hier noch anschließen, meine Neuigkeit nochmal kundtun, aber das ist relativ unspektakulär. Da hat sich nicht viel getan. Sparplandepot ist ganz normal weitergelaufen. Da wird es allerdings zum Jahreswechsel auf jeden Fall Änderungen geben. Da muss ich noch ein bisschen einlesen, weil dieses Sparplandepot mache ich ja bei Trade Republic und die haben ja jetzt jede Menge neue ETFs und Anbieter mit ins Programm geholt. Ich glaube jetzt mittlerweile 2.500 und da sind natürlich auch jede Menge, ja, ausschüttungsorientierte bzw. dividendenlastige ETFs mit dabei. Da muss ich mal wirklich so sondieren, was sie jetzt alles im Programm haben. Und da würde ich dann tatsächlich so zum Jahreswechsel dann umstellen. Ja, Optionsdepot war auch ziemlich wenig los, weil einfach viele Handelssignale auf Stopp waren. Von daher war da wenig Bewegung. Vielleicht eine Anmerkung, Lars, solltest du auch noch ins Lager der Optionshändler kommen, weil eine Möglichkeit, aber ich war bei der Gelegenheit tatsächlich ein Beispiel, ein konkretes. Du hast tatsächlich eine Möglichkeit, sag mal, dann doch noch mit so einem Nietentitel ins Plus zu kommen, ist tatsächlich, wenn du den laufend veroptionierst. Also ich komme nur deswegen drauf, weil tatsächlich eine Gurke, die ich da im Optionsdepot mit einer kleinen Position, ist Pinterest, die mir irgendwann mal angedient wurde. Der steht natürlich nominal, weiß ich jetzt gar nicht, mit 35% im Minus. Aber ich habe über die ganze Zeit, seit er mir angedient wurde, immer wieder Call-Optionen draufgeschrieben. Und zwischendurch habe ich dann immer mal wieder nachverfolgt, wie viel Geld habe ich denn durch die Call-Optionen eingenommen. Ja, und obwohl eben jetzt der Aktienkurs über das letzte Jahr gesehen, weiß ich nicht, insgesamt 40% im Minus ist, bin ich mit dem Titel aber im Plus durch diese Prämieneinnahmen. Das heißt, du hast da auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn du sagst, boah, ich tue mich schwer mit so Leichen, da mich zu trennen mit Verlust, kann man zumindest versuchen, das aufzuholen. Aber klar, du musst das natürlich dann aktiv ein bisschen bewirtschaften und vermutlich hast du die Lust und die Zeit.
Ja, also mein aktiver Part sind ja die Kryptos und P2P und irgendwann muss ich auch an meine Grenze ziehen. Ansonsten kümmere ich mich nur noch um mein Portfolio.
Völlig richtig, hast du auch recht. Ja. Ja. Genau. Ansonsten im Dividendenportfolio hat sich da nichts getan und ich habe noch so ein Einzelwertportfolio. Da habe ich tatsächlich etwas aufgestockt mit der Liquidität und zwar Briten habe ich aufgestockt und hier insbesondere ja aus zwei Bereichen. Einmal Infrastruktur und tatsächlich so ein Finanzbereich. Im Bereich Infrastruktur die United Utilities, ein ja, reiner Wasserversorger aus Großbritannien. Auch mit einer extrem langen Dividendenhistorie, die, ich meine, sogar über 25 Jahre zurückreicht. Und ja, natürlich auch hier in einem Umfeld tätig ist, klar, volkswirtschaftlich nicht zu verzichtende Dienste. Auf der anderen Seite durch reguliert, hast ein politisches Risiko mit dabei, aber per Saldo fand ich den Titel sehr interessant. Und so im Bereich der Vermögensverwaltung dann eben die Rathbones Group und Schroders, also auch zwei, ja, habe ich ganz traditionelle Vermögensverwalter. Die Rathbones Group, die geht ja zurück auf eine Gründung im Jahr 1700, aus den 1740ern, also ganz, ganz traditionell. So eine Quäkerfamilie, super interessant auch die Geschichte. Und ja, die haben eben auch ja, sowohl das verwaltete Vermögen hier, ja, und ihr Dienstleistungsportfolio da deutlich steigern können über die Jahre, als auch eben Kurs und Dividende. Also machten auf mich auch einen guten Eindruck jetzt, zumal da die Kurse etwas unter Wasser gekommen sind.
Das heißt, du glaubst auf jeden Fall an die britische Wirtschaft, dass da wieder alles irgendwann in die Spur kommt?
Ich glaube nur an den Allmächtigen, aber ich gehe mal davon aus, dass das Ganze in die Spur kommt und ja, dass solche Gelegenheiten, also klar, man weiß nie, wann der Tiefpunkt ist, ja, und es kann erstmal eine Weile runtergehen und natürlich kann das Pfund hier noch weiterfallen, wobei zum Euro war es ja parallel, das hat man ja aus Euro-Sicht nicht gemerkt, aber allgemein sind das ja dann eher oder so ein Umfeld und nachdem schon die Kurse deutlich runtergekommen sind und die Währung runtergekommen ist und die Meldungen alle schlecht sind, ist das ja eher zum Investieren tendenziell eher ein positiverer Rahmen.
Ja. Ja.
Und von daher bin ich da recht zuversichtlich, ja. Gut, bevor wir zum Hauptthema kommen, gibt es denn noch aus irgendeinem Bereich irgendwelche Neuigkeiten? Also, weiß ich nicht, P2P-Bereich oder irgendwas Sensationelles aus dem Aktienumfeld, Alex, zu vermelden?
Ja, bei mir sind Oktober und November die dividendenschwächsten Monate. Da kommt echt nicht so viel rein im Verhältnis zu manch anderen Monaten. Aber ich schaue dann schon so ein bisschen ins Voraus auf die kommenden Monate. Und ich wollte noch einen Punkt zum Cash sagen. Ich betrachte meine Cash-Position. Also ich sehe natürlich die Liquidität, die über die verschiedenen Konten oder Möglichkeiten dort sind. Aber ich habe mir so eine Art Tool gebastelt, wo ich dann sehe, wenn ich jetzt mal in so einer Kaufphase zum Beispiel investiere, dann weiß ich ja in etwa im Durchschnitt, was für Renditen dort erzielt werden können, also bei den Dividenden. Und dann kann ich sehen, dieses Cash, was nicht investiert ist, was bringt mir das, wenn ich es jetzt investieren würde, bei unterschiedlichen Staffelungen an neuen Erträgen ins Depot. Und das ist schon interessant zu sehen, ist für alles nur Theorie, aber ich könnte ja rein theoretisch auf Knopfdruck alles rausblasen und dann hätte ich ab morgen ein höheres Einkommen. Und ich finde die Zahl ist immer ganz spannend zu sehen. Das nenne ich dann bei mir mal die theoretische Dividende, also die reale, die ich schon kriege, plus die, die mir aufgrund meiner Cashmittel bald zur Verfügung steht. Das ist dann schon mal sowas wie ja, Energie, wie heißt der bei euch? Energiepauschale, die der Staat dann überweist oder so. Und ein netter Bonus oder Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und das dann aber in Zukunft dann irgendwann jeden Monat. Und das motiviert mich schon auch dann noch geduldig zu bleiben und noch ein bisschen weiter zu sparen.
Das ist ein schöner Tipp, ja. Das heißt also, je weiter die Kurse sinken, desto mehr Cash kriegst du halt raus, ja, weil du halt immer günstiger kaufen kannst.
Ja, genau. Je mehr Cash du hast und je niedriger die Kurse fallen, desto höher sind die zu erwartenden Erträge in Zukunft.
Ja, ja. Ist auch dieser bekannte Bess-Effekt, auch, ne? Dass du, dadurch, dass die Dividenden ja in der Regel oder so bisher eigentlich so im Schnitt immer weniger stark geschwankt haben als die Kurse, ja. Kaufst du ja im Prinzip mehr Dividende pro investierter Geldeinheit, als wenn du zu hohen Kursen erkaufst, logischerweise.
Aber wie differenzierst du das denn dann, Alex? Du musst ja dann wissen, okay, in welche Aktien investiere ich jetzt? Also was hast du da?
Ich habe verschiedene Durchschnittsrenditen. Wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt High Risk und kaufe jetzt nur noch die Immobilienaktien, keine Ahnung, also irgendwas mit 14%. Nein, bei mir schwankt es ungefähr so, also rechnen tue ich mit dem aktuellen Durchschnitt, den mein Depot abliefert. Und den ich zum Zeitpunkt der letzten Kaufphase hatte. Und dann kann ich mich gut daran orientieren, wenn ein ähnliches Niveau wieder kommt. Dann habe ich so 3-4 Werte, an denen ich mich orientieren kann. Und am Ende kommt es natürlich bei rum, habe ich jetzt zu viel Disney gekauft, die keine Dividende zahlen oder doch irgendwelche guten Dividenden zahlen. Am Ende landet es, warum auch immer, ist wahrscheinlich Mathematik oder so Statistik, immer bei einem guten Zwischenwert. Und ich muss es nicht auf den Cent wissen, aber es ist einfach gut zu wissen, dass deine Reserven, die auf verschiedenen Konten überall liegen, auf Ertragsbasis ein gewisses Volumen darstellen, was heute noch nicht gehoben wurde. Und das wächst solide, kontinuierlich mit jedem Euro, den ich fleißig spare.
Ja, das klingt gut. Herr Luis, vielleicht noch eine interessante Sache, die mir heute aufgefallen ist. Ich habe heute einen alten Artikel von mir überarbeitet. Da liegt ein Screenshot drin von Portfolio Performance. Und das war aus der Corona-Krise und da habe ich gesehen, dass ExxonMobil damals minus 50% bei mir im Portfolio stand. Und das ist dieses Jahr, ich glaube, mein zweitbester Wert mit 110%. Und das ist, glaube ich, auch mittlerweile, ja genau, mittlerweile meine größte Einzelaktie. Und das ist echt schon krass, wie sich das in 2 Jahren drehen kann. Ich meine, bei den Kryptos beispielsweise haben wir es genau umgekehrt. Super interessant einfach, dass wie die Ölwerte aktuell abgehen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei Exxon so, auch bei den anderen. Ja. Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Und nochmal so ein Beleg, zumindest wenn man breit investiert ist, dass man wirklich so diese ganzen Unkenrufe wirklich einfach, ja, nach Möglichkeit irgendwie ignorieren sollte, ja. Weil man sich dann tatsächlich von dem, sag mal, täglichen Mediengeschäft, dann zu sehr dann sonst verunsichern lässt und dann hier hin und her schwankt und dann natürlich sowas verpasst, anstatt einfach mit der ruhigen Hand, beziehungsweise mit dem ruhigen Hintern gar nichts zu machen, ne?
Ich erinnere mich auch gar nicht mehr an diese Untergewinnsteuer, die es damals für die Konzerne gegeben hat, oder? Gab es da was, wo die kein Öl mehr verkauft haben? Wurden die da vom Staat gefördert irgendwie? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Naja, aber es rechtfertigt ja jetzt natürlich die Übergewinne.
Haben drüber.
Ja, das aber, auch wieder abzuschöpfen, ja.
Aber gerade zu Covid hat natürlich, ich weiß ja, die ganzen Ölwerte, die waren ja damals, sind ja totgesagt worden, weil halt überhaupt gar nichts mehr transportmäßig lief und keine Sau hat halt Ölwerte mehr gekauft.
Ja, nicht mal das. Genau. Das war ja im Prinzip zweigeteilt, die Argumentation. Das war ja einmal jetzt die aktuelle Krise und dann auf lange Sicht, ja, die Welt will ja weg vom Öl und Gas und
allem. Okay, ja, genau.
Die haben sich eigentlich überlebt. Oldest Economy. Aber totgesagte leben länger und da sind wir eigentlich schon fast mittendrin im Thema. Denn wir hatten uns ja im Vorfeld mal unterhalten, naja, was könnte interessant sein? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, so einige Investoren, die gehen ja schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Vielleicht der eine oder andere bei euch hat dann auch schon so die Flinte ins Korn geschmissen. Ich glaube, so der eine oder andere Blogger hat sich auch oder Instagrammer hat sich ja mittlerweile auch verabschiedet. Und ja, dann haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen was Erbauliches. Und erbaulich, in dem Fall haben wir gesagt, naja, bei unserem Zeitansatz kommen wir hin, wenn jeder zwei Anlagemöglichkeiten einfach vorstellt, mit denen er jeweils gut gefahren ist über das letzte Jahr, also die sich gegen den Trend entwickelt haben. Und anfangen würde ich auch hier mit Alex. Was ist denn hier dein erster Vorschlag, beziehungsweise dein erster Wert?
Also ich habe jetzt mal, natürlich, wie Lars schon sagt, also bei mir auch im Depot in den Top 10 sind die Ölwerte alle. Und was war noch? Agrar. Also sowas wie ADM oder Bayer, die sind auch mega gut gelaufen. Und jetzt dachte ich mir so, klar, das weiß ja jeder. Ne? Ist jetzt schwierig zu sagen, okay, ich stelle mal eine Exxon vor. Ich habe jetzt mal geguckt, was finden wir denn für Werte, die vielleicht nicht brachial abverkauft wurden, aber dennoch auf einem Niveau sind, wo man vielleicht sie kaufen könnte. Und es sind zwei total langweilige Werte, die kennt auch jeder und sie sind auch sehr, sehr kleinteilig.
Erstmal nur den einen, ne?
Ja, um Gottes Willen, ich werde das noch nicht lüften. Das, genau. Also der erste ist Starbucks zum Beispiel. Die liefern heute übrigens, wenn wir hier fertig sind, Quartalszahlen. Also ich gucke mir das nicht an. Ich gehe dann ins Bett, ich gucke mir dann morgen das an. Ich bin mal gespannt. Die werden sicherlich nicht -14% erzielen. Mal gucken. Und wenn man mal guckt, im Januar standen die noch bei 100 Euro, 100 Dollar. Ach, ist das Gleiche, und sind jetzt ungefähr bei knapp unter 90. Das heißt, der Verlust liegt jetzt, Stand heute, bei -14%. Ist, denke ich mal, noch ganz adäquat. Aber man muss bei Starbucks berücksichtigen, die haben auch eine Krise hinter sich. Also man sieht schon dieses Loch, ne, was sie in den letzten 6 Monaten hatten. Und dieses Loch wird praktisch schnell wieder zu einer Erholung, weil der ehemalige Gründer und jetzt kurzfristiger CEO hat natürlich alles wieder umgekrempelt und eine neue Unternehmensausrichtung ausgesprochen. Und der neue CEO darf sie jetzt ausbaden und die sehr ambitionierten Wachstumskennzahlen erfüllen. Aber was ich halt mag an den Amerikanern ist, die reden da nicht lange rum. Da werden Leute ausgetauscht, da wird das Unternehmen neu ausgerichtet und es geht in der Regel innerhalb von ein, vielleicht 2 Jahren und dann sieht man auf jeden Fall schon die Veränderung. Lars hat schon Fresenius angesprochen, das ist so ein Beispiel, also wenn man 5 Jahre lang gar nichts macht, dann ist es das Beispiel von Fresenius und auch jetzt bin ich mal gespannt, ob dort was in die Spur kommt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Starbucks durchaus kaufenswert ist und sie haben noch extrem gute Margen. Verschuldung ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass man jetzt irgendwie sich Gedanken machen muss. Dividende dürfte sicher sein und sie wächst auch jedes Jahr. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Also fast im zweistelligen Bereich. Also die Wachstumsaussichten bei Starbucks. Und wenn es jetzt alles so klappt, wie der CEO, der ehemalige Gründer, sich das ausgedacht hat. Ich glaube, alle 90 Minuten wollen sie eine neue Filiale eröffnen. Also wahrscheinlich auch nachts. Und sie fangen jetzt an mit anderen andere Speisen, andere Zeitfenster. Sie wollen wegkommen vom Café, ne? Die wollen halt abends auch wahrscheinlich Pizza oder irgendwelche Baguettes anbieten. Und sie wollen kleinere Shops machen. Das heißt, sie haben viel mehr Möglichkeiten, neue Shops zu eröffnen, weil sie haben immer eine gewisse Größe und ein Gebiet gebraucht, was diese Filiale dann abdeckt. Und das ändert sich jetzt. Und gerade China, da wollen sie halt groß wachsen. Und wenn die Chinesen jetzt mal alle wieder mal raus dürfen und dann auch mal einen Kaffee trinken, ich denke, dann ist das durchaus, auch wenn auch ambitioniert, aber durchaus erfüllbar. Also Starbucks hat das ja in der Vergangenheit schon gut gezeigt. Und ich sehe hier gerade die erwartenden Zahlen. Also sie wollen von 2021 bis 2024 allein 10 Milliarden mehr Umsatz. Das sind 35% mehr Umsatz erzielen innerhalb dieser 3 Jahre. 21 liegt schon hinter uns, 24 ist also ziemlich nah. Und ich finde, das ist schon ordentlich. Aber ich traue das dem Unternehmen zu. Und bisher war der Schaden gering. Klar, wenn man jetzt guckt, im Sommer waren wir bei unter 70 Dollar. Da irgendwo habe ich sie auch gekauft. Ich weiß nicht mehr genau wo. Und ich bin einfach noch, ach, oder unter 80 habe ich sie gekauft, glaube ich. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall macht man hier nicht verkehrt mit den 35.000 Filialen, die sie haben. Sehr kleinteiliges Geschäft und ja, habe ich im Depot, muss man ja mal dazu sagen. Und da bin ich mal gespannt, was morgen oder heute noch die Quartalszahlen bringen.
Interessant, dass du genau diesen Wert bringst, weil just die Woche habe ich mich hier mit einer Studentin unterhalten, die nämlich genau einen Starbucks-Becher Kaffee ja, mit dabei hatte. Und auf dem Weg ins Büro, wo es aber Bürokaffee auch gibt. Und dann habe ich sie mal gefragt, was denn so ein kleiner Becher mittlerweile kostet. Und dann meinen sie eben 3,50 Euro. Und dann meinte ich, naja, aber wäre es nicht eine super Möglichkeit, Geld zu sparen und den Kaffee nicht lieber im Büro zu trinken? Dann meinte sie, ja, aber der schmeckt nicht so gut. Und den Starbucks-Kaffee, den gönnt sie sich eben. Fand ich ganz interessant. Und wenn es also auch nur anekdotische Evidenz hat, aber wenn natürlich viele Millionen so denken, dann könnte natürlich, Alex, deine Rechnung aufgehen. Lars, was hast du es denn als ersten Wert mitgebracht?
Ja, erstmal, ich bin ja auch ein ganz großer Starbucks-Fan. Ich habe die auch schon, glaube ich, eine meiner ältesten Aktien im Portfolio, also vom Kaufdatum her. Und die sind auch schon, glaube ich, auch schon über 100%. Und ich gehe auch gerne zu Starbucks, allerdings nur, wenn ich es nicht selber bezahlen muss. Das heißt, das kommt entweder dann von der Dividende oder von meiner Krypto-Kreditkarte. Da habe ich ja 10 Euro Freivolumen bei Starbucks jeden Monat. Aber ansonsten Kaffee bezahlen für irgendwie 4 Euro, 5 Euro, käme auch gar nicht in Frage.
Das ist die Plutus-Karte, ne? Nur für diejenigen, die jetzt auch Kaffeedurst haben. Ja, gut.
Genau, aber wäre vielleicht was für deine Studentin.
Ist kostenlos. Aber nochmal ganz kurz als Einwurf zum Thema Starbucks. Was mich ja so fasziniert ist ja, ich meine, klar, man zahlt in Deutschland wie viel? 4,50 Euro, 3,50 Euro? Also wahrscheinlich hast du so einen kleinen gehabt, oder?
Das war ein kleiner Becher,
ja. Ja, ja, genau. Also hier in Thailand zum Beispiel denkt man sich, ja gut, das Preisniveau ist deutlich niedriger, aber ein Kaffee kostet hier mindestens genauso viel. Also ich denke mal, die Marge gerade in solchen Ländern ist deutlich höher. Wahrscheinlich verkaufen sie da nicht ähnliche Volumen wie in anderen Ländern. Aber man glaubt es halt nicht, aber die verkaufen hier auch einen Kaffee für 4 Euro oder 5 Euro, wo so ein Thai vielleicht teilweise 2 bis 3 Stunden an Lohn aufbringen müsste, um diesen Kaffee sich kaufen zu können. Jetzt stell dir mal vor, wie viel Stundenlohn hast du und nehmen wir mal den, wie heißt der hier, den Mindestlohn von 12 Euro. Also ich glaube nicht, dass einer in Europa 36 Euro für einen Kaffee bezahlt, auch nicht mit Sahnehäubchen und so weiter.
Das ist so ein Statussymbol, also, der Kaffeebecher schon.
Ja. Das ist schon heftig, ja. Und wenn wir auf Samoa sind, auf der Nachbarinsel, da gibt es halt einen Starbucks, dann gehen wir da auch hin. Und ich sage es ja auch wie Lars auch, dann genießen wir das, dann trinken wir mal, essen einen kleinen Blueberry-Muffin und dann war es auch wieder gut. Ne? Hat man für so ein kleines Set halt 10 Euro bezahlt und ich muss wirklich sagen, also für mich geschmacklich ist das in der Tat auch was Besonderes.
Ja. Ist halt auch ähnlich wie McDonald's, man weiß halt auch immer, was man kriegt. Ja. Also man hat halt immer die gleichen Filialen, sehen ähnlich aus, man hat Internet, man hat eine Sitzgelegenheit.
Aber mit dem Unterschied, einen Burger bekomme ich schon besser hin als der Standardburger bei McDonald's, aber beim Kaffee nicht so unbedingt, ja.
Es sind ja oft auch die Variationen. Also wir reden ja nicht von willst du ein Cappuccino oder ein Hot Latte, ja. Sondern du könntest ja rein theoretisch dort eine Viertelstunde deinen Spezialkaffee ordern und den machen sie dir dann auch. Ja, also
gut. Wer es braucht. So, kommen wir mal vom Kaffee weg oder hast du auch noch einen Kaffeewert mit dabei, Lars?
Nee, ich habe tatsächlich keine Aktien heute mitgebracht, weil ich musste natürlich in meinem Portfolio nicht lange suchen, was in diesem Jahr das Stabilste ist. Nämlich das
hätte mich jetzt auch nicht gewundert.
Ja, logischerweise die P2P-Kredite. Da ist nämlich jetzt mal abgesehen von den Russland- und Ukraine-Krediten, die ausgefallen sind, wenig passiert. Und die sind ja auch nicht ausgefallen, die laufen ja weiter. Man kommt halt nur aktuell nicht dran, wie bei den Aktien. Und meine erste P2P-Plattform, die ich euch mitgebracht habe, das ist eigentlich die verlässlichste, gemessen an meinen Erfahrungen und auch der Erfahrung von der Community. Das ist nämlich Peerberry. Habt ihr die schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ist bekannt, doch.
Okay, aber
Alex, ich verfolge deine Aktivitäten regelmäßig. Okay.
Waren aber nicht die, die auf der Invest da halb nackt getanzt haben, oder?
Nee, die gibt es schon, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht mal so ein paar Daten und Fakten. Also die sind jetzt gerade 5 Jahre alt geworden, 2017 gegründet und firmiert in Kroatien. Die haben mit circa 1,3 Milliarden Euro, die sie jetzt finanziert haben, gehören damit zu den größten P2P-Plattformen Europas, circa 60.000 Investoren. Und ganz interessant, die Ausschüttungsrendite liegt bei 11%, trotz dieser Russland-Ukraine-Störung. Und man vergibt aktuell Kredite in 12 verschiedenen Ländern. Und da waren eben halt auch Ukraine und Russland dabei. Die sind jetzt halt weggefallen. Das Interessante bei denen ist halt, dass die auch eine Rückkauf- und Gruppengarantie haben. Und diese Gruppengarantie, die hat halt auch in diesem Fall gegriffen. Das heißt also, die zahlen aus der eigenen Tasche, kann man sagen, die Rückstände komplett zurück. Und ich glaube, über 50% sind auch schon zurückgezahlt. Man investiert hier größtenteils in Konsumentenkredite, langlaufend wie kurzlaufend. Da kann man so ein bisschen variieren. Es gibt auch Geschäftskredite. Und ja, dann vielleicht an Besonderheiten, warum ich die heute mit dabei habe. Die sind halt extrem stabil jetzt in den Krisen gewesen. Also gerade in Covid-19, da waren sie, kann man sagen, die Gewinner unter den P2P-Plattformen. Und auch jetzt im Ukraine-Krieg war es eigentlich komplett stabil, obwohl man halt, ich glaube, um die 50% oder 40% des Portfolios wirklich in diesen beiden Ländern hatte oder beziehungsweise immer noch hat. Aber das Gute an dieser Plattform ist halt, die haben viele Kreditgeber, also ähnlich wie über Mintos, sind da verschieden angebunden, aber die gehören zu einem einzigen Dachunternehmen, nämlich der Aventus Group. Und das heißt, die können halt aus dem Unternehmensgewinn, die sie machen, halt diese ganzen Rückstände zurückzahlen. Also am Ende investiert man halt, obwohl man in verschiedenen Ländern investiert, eigentlich nur in ein einziges Unternehmen. Also Peerberry, die Aventus Group und alle Kreditgeber, die gehören halt alle einfach zusammen. Ein paar Nachteile gibt es, und zwar gibt es aktuell mehr Investoren als Kredite. Das führt halt zu einem gewissen Cash-Track, den man hat. Man kann also nicht über alle 12 Länder, die da jetzt angeboten werden, diversifizieren, weil manche Länder halt einfach beliebter sind als andere. Zum Beispiel die Kurzläufer sind aktuell natürlich sehr, sehr beliebt. Die Plattform ist leider nicht reguliert und es gibt auch keine zentralen und auditierten Geschäftsberichte. Das heißt, die ganzen Zahlen, die sie liefern, die kann man nicht wirklich überprüfen. Es gibt Geschäftsberichte von den einzelnen Kreditgebern, die man sich theoretisch anschauen könnte, aber die sind halt auch teilweise nicht auditiert. Somit auch so ein bisschen, ich will nicht sagen sinnlos, aber zumindest muss man da jetzt, braucht man sich da keine Mühe machen. Und es ist auch kein vorzeitiger Ausstieg aus dem Investment möglich. Das heißt also, wenn man da in Kredit investiert, dann muss man auch dabei bleiben. Es gibt keinen Zweitmarkt. Das ist also aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Kandidat für ein langfristiges und stabiles Investment, was natürlich auch gut ausschüttet. Aber man muss halt ein bisschen Vertrauen mitbringen. Aber das hat halt jetzt die Erfahrung gezeigt. Das sind jetzt durch zwei Krisen gekommen als ein relativ junges Unternehmen. Und man konnte sich tatsächlich immer auf ihre Aussagen verlassen und was sie so getrieben haben. Finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Ich bin auch schon übrigens seit Anfang an dabei und bin auch gerne bereit, da noch ein bisschen mehr zu investieren.
Aber hast du nicht die Sorge, dass wenn tatsächlich 40% oder 50% leistungsgestörte Kredite sind, es gibt keine testierten Berichte, ich sag mal, das riecht natürlich so ein bisschen für mich bei 11% Rendite, okay, mit den neuen Anlegergeldern oder mit Bestandsanlegergeldern wird die Rendite derjenigen, die Ausschüttung beantragen, gefüttert. Also ich meine, der Verdacht, oder das wird ja bestimmt diskutiert so in der Community, oder?
Nee, tatsächlich bei der Plattform nicht? Gar nicht. Bei anderen ja, aber das spricht halt vieles dagegen. Okay. Beispielsweise, ja, ansonsten würden die ja einfach mehr, könnten die ja theoretisch mehr Scheinkredite ausgeben, ja. Also das ist ja.
Ja, genau, ja, ja.
Ja, aber das ist ja nicht der Fall. Das machen sie ja nicht. Also es gibt ja tatsächlich Cash-Track und viele bekommen halt auch nicht die Kredite, die sie gerne haben wollen. Und das spricht da einfach auch alles dagegen. Also,
oder der simulierte Cash-Track ist eine besonders perfide Methode der Vertrauenserzeugung. Nein, Schatz beiseite. Vielleicht nochmal ganz kurz, Cash-Track fürs Publikum, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann.
Genau, das ist halt der Zustand, wenn du halt Geld auf deinem Account liegen hast, den aber nicht einfach investieren kannst, weil halt einfach kein Angebot da ist. Und das hast du eigentlich nicht bei Peerberry, muss man sagen. Allerdings, wenn du wirklich jetzt investieren möchtest, dann bist du halt meistens langfristig investiert. Aber wenn du wirklich auf Kursläufer setzen willst, beispielsweise aus Vietnam oder so, die sind extrem beliebt, oder aus Kasachstan, die sind dann halt so schnell weg, dass du die halt meistens nicht bekommst derzeit.
Mhm. Gut, auch nicht mit Autoinvest.
Wenn du Glück hast, ja. Aber du wirst wahrscheinlich eher länger brauchen als diejenigen, die schon vorm Rechner sitzen und nur darauf warten, dass die Kredite auf den Markt kommen und die sofort wegkaufen.
Mhm. Cash-Track übrigens hast du nicht nur bei P2P-Plattformen, sondern kann dir auch tatsächlich passieren bei zum Beispiel Closed-End-Funds, ja, weil das ja auch Fonds sind, die beispielsweise dann ja bestimmte Investitionsmodelle fahren. Und wenn die dann eben Geld auf der hohen Kante haben und dann keine entsprechenden Investitionen finden, da kommen wir gleich auch nochmal zu, habe ich mich auch ein Beispiel, dann kann genau dasselbe passieren, dann auf Basis so einer Sammelanlage.
Aber du kriegst davon ja nichts mit, oder? Also du investierst ja rein und der Rest, das Management liegt ja dann bei
dem. Ja, genau, du kriegst das nicht mit, außer du guckst halt in die Quartalsberichte, ne? Oder Jahresabschlüsse, dann siehst du es natürlich. Ne?
Okay, aber hier musst du halt wirklich aktiv werden
und
dich entweder entscheiden, investiere ich jetzt in die langfristigen Kredite oder warte ich halt ab, bis mehr Angebot da ist?
Gut. Ja, dann komme ich mit meiner ersten Anlage und das ist tatsächlich kein einzelner Wert, sondern tatsächlich eine Anlageklasse. Und am besten gelaufen, muss man sagen, jetzt natürlich nach einiger Zeit Durststrecke, sind über das letzte Jahr die MLPs. Ja, MLP, damit ist jetzt natürlich nicht gemeint der Heidelberger Vermögensverwalter. Ich glaube, die sind auch börsennotiert, wenn mich nicht alles täuscht. Sondern die sagen Master Limited Partnerships. Profitiert natürlich ein bisschen von dem Energie, was ist ein bisschen von dem Energie, Öl, Gasboom, also ähnlich wie eine Exxon oder Chevron oder wie sie alle heißen. Denn Master Limited Partnerships sind im Prinzip Unternehmen, die im Bereich oder speziell regulierte Unternehmen, die im Bereich der Energieinfrastruktur tätig sind, tatsächlich von der Förderung von Öl und Gas, ja, inklusive des Frackings, über Transport, Lagerung und Vertrieb an Gewerbe-Privatkunden, also im Prinzip durch diese ganze Kette. In den 80er Jahren wurde in den USA ein entsprechendes Gesetz erlassen, um genau diesen Sektor zu fördern, weil man wusste, man braucht die Milliardeninvestitionen für die Energieinfrastruktur. Und genau das ist dann auch passiert. Und nämlich durch Privatanlegergelder, die dann in den Sektor geflossen sind, weil die natürlich das wirksamste Lockmittel überhaupt herausgeholt haben, nicht die Steuerfreiheit auf Unternehmensebene. Das heißt, diese MLPs bezahlen keine Steuern auf Unternehmensebene, müssen im Gegenzug allerdings Ausschüttungen tätigen nach ihren Investitionen und sonstigen Kosten und Ausgaben. Vor dem Hintergrund klassischer eben Hochdividendenwert. Interessanterweise haben wir jetzt gesehen, so ein bisschen eine Sektorrotation, das ist nicht das erste Mal. Ja? Zum Beispiel in den 2000er Jahren, wo der allgemeine Aktienmarkt ja auch relativ schlecht gelaufen ist, haben die MLPs per Saldo auch sehr gut performt. Ja? Und dann genau in der Zeit, in der jetzt zum Beispiel die Wachstumswerte dominiert haben, da eher schlecht. Ja? Und jetzt wieder seit einem Jahr wieder hervorragend. Also man sieht, an dem Charakter ein Stück weit, jetzt zumindest über die letzten 20 Jahre sehr gut, wie man mit dieser Anlageklasse auch sein Portfolio ein Stück weit diversifizieren kann. Hier noch eine Warnung, bitte keine MLP-Einzelwerte kaufen, das hat ausschließlich steuerrechtliche Gründe, denn als Nicht-US-Bürger zahle ich aufgrund dieses besonderen Status 35% Quellensteuer. Da kann ich mich auch nicht vorab befreien lassen, die muss ich mir mühsam wiederholen. Und ich setze daher auf Sammelanlagen. Konkret gibt es der größte, wahrscheinlich bekannteste US-ETF, ist der Alerian MLP-ETF. Da ist im Prinzip der gesamte Sektor drin. Problem ist hier, MiFID 2 bekomme ich nicht so ohne weiteres bei jedem Broker. Es gibt allerdings ein entsprechendes Pendant von Invesco als UCITS-ETF. Das heißt, den kann ich hier bei jedem gängigen Broker erwerben, habe ebenso den gesamten Sektor im Portfolio. Und dieser ETF übrigens ist ein gutes Beispiel für eine intelligente Nutzung eines Swaps. Ja, weil der ETF hat tatsächlich, also der europäische ETF hat ganz normale Aktien im Portfolio und mit einem amerikanischen Partner über ein Swap-Geschäft tauschen die quasi die Rendite. Ja, und das ist eben der Fall genau aus diesen steuerrechtlichen Gründen, ja, wo du dann eben steuerrechtlich optimiert eben in diesen Sektor investieren kannst. Genau, das ist so mein erster Wert und kleine Randnotiz. Viele der Unternehmen, die jetzt dieses Flüssiggas transportieren von den USA, demnächst dann irgendwann nach Europa oder jetzt schon nach Europa, demnächst auch nach Deutschland, was wir dann teuer einkaufen, das sind auch übrigens MLPs. Also gibt es auch einige
Gesellschaften. Jedes Schiff für sich wahrscheinlich, oder?
Nein, gibt es Schifffahrtsgesellschaften, die speziell auf dieses LNG-Gas oder LNG spezialisiert sind und dann eben einen Flottenverband haben und da kannst du dann auch investieren. Da sogar meine ich quellensteuerfrei, weil die dann irgendwo auf einer Insel sitzen, ne? Also irgendwie Bermudas oder ähnliches.
Siehst du da so einen kleinen Hype kommen, wo man jetzt aufspringen könnte? Noch? Oder ist das schon alles durch?
Also jetzt würde ich nicht mehr in die Transportschiffe investieren, weil das hättest du vorher machen müssen. Ich glaube, das Thema ist durch. Aber ja, klar, jetzt hast du natürlich den Nachteil, dieser ganze Sektor, MLP-Sektor ist natürlich stark angestiegen. Ja, ist natürlich die Frage, ob es dann noch so Spaß macht, jetzt noch da rein zu investieren. Ich habe es ja für mich meinen Teil immer so gehandhabt, ich habe ja immer einen bestimmten Anteil im Portfolio ohnehin in diesen MLPs gehabt. Und ja, von daher ja, geht das dann eben mit hoch und mit runter. Ja, aber jetzt bewusst nachinvestieren würde ich da sicherlich nicht.
Okay.
Alex, Nummer zwei. Erst Kaffee und jetzt?
Ja, ich glaube, Unilever macht auch irgendwas mit Kaffee, oder?
Ja, zwei, drei andere Sachen machen die auch noch.
Ja, genau. Also mein zweiter wäre das Unilever. Und auf Jahressicht könnte man fast sagen, ich habe jetzt extra nochmal aktualisiert, ich sage es jetzt einfach mal, die stehen bei plus minus null. Ja? Also du hast in diesem Jahr einfach nichts gewonnen, aber auch nichts verloren mit Unilever. Wenn ich so manche Depots sehe, dann wäre das sicherlich ein guter Wert gewesen, um zumindest mal zu stabilisieren. Bei Unilever ist es ähnlich. Die laufen schon seit, ich glaube, 2019, wenn man sich den längeren Chart mal anguckt, einfach nur noch nach unten. Das heißt, das Produktportfolio ist nicht mehr so attraktiv, die Margen sinken und. Und man hört auch schon, dass CEO alles so Schnarchnasen sind. Das heißt, da braucht es frischen Wind. Und ich glaube, das hat Unilever in diesem Jahr schon gut angefangen. Und deswegen kann ich Sie nur vorschlagen, dass man sich sie mal anschaut. Wir hatten schon ein Tief in diesem Jahr. Es ging fast runter bis auf 40. Und das Hoch damals war bei 60 Euro. Und eine Besonderheit, Unilever hat dieses Jahr das erste Mal seine Dividende nicht angehoben. Das heißt, sie haben sie auch nicht gekürzt oder gestrichen. Sie haben sie einfach nur nicht um 0,00 irgendwas Cent angehoben.
Skandal.
Also so schlecht geht es Ihnen jetzt nicht bei einer Ausschüttungsquote von irgendwas über 70%. Also man hätte locker hingehen können. Aber die haben sich jetzt eben, warum auch immer, dafür entschieden, alles für das Unternehmen zu tun, mit Neuausrichtung, Transformation, Schulden zurückzahlen. Wobei die Schulden sind jetzt nicht so, also die belasten jetzt nicht so das Unternehmen. Aber ja, warum auch immer, da hat einer vergessen, vielleicht einen Antrag zu stellen, dass Dividende um 1% angehoben wird. Auf jeden Fall ist der Status des Dividendenaristokraten jetzt futsch. Ich glaube, 8 Quartale in Folge keine Dividendenanhebung, habe ich gelesen. Für mich ist es jetzt nicht so schlimm. Für mich zählt die Dividendenkontinuität. Und auch selbst wenn ein Unternehmen wie Shell mal nach 70 Jahren die Dividende kürzt, ist es für mich auch noch in Ordnung. Kann ich auch mitleben. Also ich habe die auch im Depot, habe sie auch nachgekauft. Schon ein bisschen länger her. Vielleicht stocke ich die nochmal auf. Aber ich sehe ja wirklich gute Chancen, dass sie mit der Inflation gut umgehen können. Ihr kennt es ja, die Verpackungsgrößen können ja variieren und die Inhalte dann noch mehr. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Unternehmen bei einem Produkt einfach mal 30% mehr Gewinn rausholen kann. Und das machen die Unternehmen eigentlich sehr gut. Auch Kraft Heinz und Nestle, alle können das eigentlich in Perfektion. Und das wird solchen Unternehmen gerade in der aktuellen Krise mit hohen Rohstoffpreisen durchaus helfen. Und deswegen mag ich solche Unternehmen eigentlich auch. Es ist halt schwieriger, ein Auto zu verkaufen, obwohl BMW kann es ja immer noch. Oder sagen wir mal eine Windturbine von Siemens und dann noch irgendwo einen Gewinn rausziehen. Wenn die vom Bau, von der Planung bis zum tatsächlichen Bau die Rohstoffpreise so gestiegen sind, dass sich das am Ende gar nicht mehr lohnt. Und hier, solche Unternehmen sind da deutlich flexibler. Und ja, die Analysten, denke ich mal, werden die Erwartungen für das nächste Quartal auch ein bisschen nach oben ziehen. Und dann liegt es an Unilever, dass sie jetzt mal zu einem echten Turnaround-Kandidaten werden. Und dann ist es ja wie so oft, ne, dann springen ja alle drauf. Und dann fühle ich mich immer ganz gut, wenn ich schon vorher in der Aktie drin war. Ja.
Kann so ein Klassiker. Ja,
ja in der Tat, ja. Man hat auch, muss man auch dazu sagen, eher selten die Gelegenheit, Unilever mal unterbewertet zu kaufen. Also im Moment ist es nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber sie war da auch schon und kommt vielleicht auch nochmal zurück. Und dann sollte man es vielleicht auch mal nutzen in den Jahren, wo man sie sonst immer nur teuer gekauft hat.
In Ordnung. Lars, was ist denn deine zweite P2P-Plattform?
Ja, ist auf jeden Fall kein Klassiker. Ist noch eine recht junge Plattform. Esketit heißt sie. Das habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört und das ist eher was für die schnelle Rein-Raus-Nummer, würde ich sagen. Also Alex, vielleicht ist das was für dich, weiß ich jetzt nicht.
Bin ich schon zu alt für.
Du hast ja so viel Cash. Nein, ich rede natürlich nur vom Geld. Ja, die sind firmiert in Irland. Es ist noch ganz, ganz jung, 2021 gegründet. Auch erst 100 Millionen Euro an Krediten finanziert. Also das ist jetzt noch nicht so viel. Wobei im Vergleich zu anderen jungen Plattformen eigentlich schon, aber auf jeden Fall deutlich kleiner als die eben vorgestellte. Man hat auch nur 5.000 Investoren. Aber dafür eine Ausschüttungsrendite von 13,3%, glaube ich, aktuell. Und man vergibt in 4 verschiedenen Ländern Kredite, 3 davon aus Europa. Und dann haben wir noch ein exotisches Land, und zwar Jordanien. Da findet man ganz wenige Kreditgeber eigentlich. Glaube ich, nur eine andere Plattform, die das macht. Und auch die haben eine Rückkauf- und eine Gruppengarantie. Also man hört auch schon hier, da steckt eine größere Gruppe dahinter, die auch schon relativ bekannt ist im P2P-Space, nämlich die Green Finance Group. Die heißt jetzt bald AvaFin. Und die wird wahrscheinlich bekannt sein von den Mintos-Investoren, denn die waren da mal ein Kreditgeber. Und die haben jetzt halt ihre eigene Plattform gegründet und haben sich quasi von Mintos sozusagen getrennt und wollen jetzt ihre Kredite ja halt selber an die Investoren bringen, was auch bis jetzt gut klappt. Und das Coole an der Plattform ist eigentlich, weswegen die ganz interessant ist, für ja, Cash-Parkplatz kann man sagen, kein Tagesgeld. Man investiert ausschließlich in kurzlaufende Konsumentenkredite. Also die Kredite laufen wirklich nicht länger als 2 Monate, kein einziger. Also meistens sind es so 20 bis 40 Tage. Und eine weitere Besonderheit bei der Plattform ist die Verfügbarkeit. Also anders als bei PeerBerry, da muss man ja wirklich warten, bis das Investment ausgelaufen ist. Und bei hier hat man automatische Strategien, wo man sofort auscashen kann, sofern es auf der anderen Seite genug Abnehmer gibt. Das heißt also, wenn man über diese Strategien dann auscasht, dann wird das halt an andere weitergegeben, die halt die Strategien noch nutzen. Bei dem Bankrun wird es wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren, weiß man nicht genau, gab es noch nicht. Ansonsten gibt es aber auch noch einen Zweitmarkt, der recht liquide ist, wo man seine Investments abstoßen kann. Und ansonsten, wie gesagt, die Anlagen laufen auch echt sehr, sehr kurz, 20 Tage, 30 Tage und auf jeden Fall nicht länger als 2 Monate. Und anders als bei PeerBerry gibt es hier auch auditierte Geschäftsberichte durch den Mutterkonzern und die waren seit der Mutterkonzern existiert. Und das ist, glaube ich, jetzt auch schon über 10 Jahre, waren die auch immer positiv. Ich glaube, abgesehen von einem Jahr. Ich glaube, das Corona-Jahr war negativ. Aber ansonsten, das letzte Jahr war auch echt richtig gut. Ja, ansonsten Nachteil, die Plattform ist an sich noch ziemlich jung, bleibt halt abzuwarten, dass wir nicht das gleiche Problem haben wie auf allen Plattformen, wenn die halt so überrannt werden, dass dann am Ende kein Angebot mehr da ist und dass es dann halt mehr Investoren gibt und dass wir halt so einen Nachfrageübergang haben. Muss man mal schauen, wie sie damit klarkommen. Also auf jeden Fall aus meiner Sicht wäre das ein Kandidat, um wirklich kurzfristig seinen Cash hochverzins zu parken. Klar, man kann jetzt auch wieder Zinspilot aktivieren. Ich habe jetzt gesehen, da gibt es wieder 1,25% Zinsen. Aber die 13% sind natürlich deutlich attraktiver. Und ich sehe tatsächlich bei den Konsumentenkrediten, wenn man da breit streut, auch überhaupt kein Risiko. Also es sind wirklich so diese kleinen Kredite. Da können, weiß ich nicht, wie viele 100 von ausfallen. Das ist dir als Investor echt total Wumpe. Deswegen auf jeden Fall ein Go von meiner Seite. Aber keine Anlageberatung.
Bleibt noch das Plattformrisiko natürlich. Ne?
Das hat man leider immer, genau. Das meine ich ja. Also es können halt echt Kredite ausfallen, so viele wie wollen. Aber das wahre Risiko ist tatsächlich, dass die Plattform an sich pleite geht. Halte ich hier allerdings auch für eher unwahrscheinlich.
Ja, vielleicht nicht, dass sie pleite geht, aber wie ist es denn bei so einer neuen Plattform? Die kommen dann irgendwo her und sieht natürlich alles immer goldig aus. Aber wie schützt man sich denn da vor Scam?
Naja, hier in dem Fall, die haben einfach auditierte Geschäftsberichte, worauf du dich verlassen kannst. Andere sind reguliert. Die sind jetzt nicht reguliert, weil die halt in Irland sitzen. Da gibt es keine P2P-Regulierung. Und es ist halt ein Unternehmen dahinter, was schon echt wirklich bekannt ist im P2P-Space. Also die verschwinden nicht einfach so. Bei anderen Unbekannteren ist das schon passiert, aber hier würde ich sagen, nicht. Also man muss da wirklich einfach seine Hausaufgaben machen, muss sich ein bisschen auskennen und schauen, wer dahinter steht. Aber dann kann man zumindest diese Scam-Wahrscheinlichkeit zum größten Teil, würde ich mal sagen, ausschließen.
Okay. Ja, dann ziehe ich auch noch nach. Und auch bei meinem zweiten Vorschlagbeispiel habe ich hier gleich eine ganze Anlageklasse genommen. Und diesmal weg vom der Energieinfrastruktur und zwar hin zu Rechten. Und der Lars hat es ja vorhin schon erwähnt, wir sind hier halt im Bereich der Royalties und die haben sich auch in den vergangenen 12 Monaten erstaunlich gut geschlagen. Mit einer Ausnahme, komme ich auch gleich nochmal drauf. Und hier handelt es sich letztendlich um Unternehmenseinheiten oder Organisationen, die letztendlich Rechte verwalten. Ja, zum Beispiel Franchise-Rechte oder Lizenzen, Patente, Rohstoffrechte etc. pp. Oder Markenrechte. Und die dann im Prinzip die Gebühren für die Nutzung dieser Rechte vereinnahmen und an die Anleger ausschütten, weil sich so ein Recht ja nicht verbraucht, haben die dann natürlich relativ viel Spielraum. Und egal, ob jetzt Wasser, Gastronomie oder was haben wir denn noch? So verschiedene Marken, ja, sowas wie hier die Payback-Karte, ja, die sind alle so Pi mal Daumen 10% gestiegen über das letzte Jahr, also auch noch nicht jetzt so überrissen wie die MLPs. Das heißt, da durchaus noch Kurse, zu denen man die erwerben kann. Und zusätzlich dazu gab es noch die relativ attraktive Dividende. Und Beispiele hierfür sind eben die von Lars bereits erwähnte Diversified Royalty Group, die eben die Markenrechte verschiedener Marken bündeln in Kanada. Dann ausführlich im letzten Einkommensinvestoren-Podcast vorgestellt, die Duxton Water, die haben also tatsächlich Wasserrechte in Australien, also denen gehören quasi Wasserquellen und die verpachten eben die Wasserförderrechte. Ja. Oder sowas wie Pizza Pizza in Kanada, die eben so eine Lieferkette betreiben. Ja. Also das waren wirklich sehr, sehr solide Investments. Eine Ausnahme, wir hatten vorher auch schon mal drüber gesprochen, sind tatsächlich die Songrechte. Und auch ein gutes Beispiel für so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen medialer Nebel, der da gezündet wurde, insbesondere um einen unserer Lieblinge hier, den Hypnosis Songs Fund. Ja. Also ein Fonds, der von Musikmanagern gegründet wurde, von zweien, die dort eben ja ganze Pakete von Künstlern einkaufen, ja, insbesondere beliebte Hit-Pakete, ja, und dann jedes Mal, wenn eben so ein Lied, wo die das Recht dran haben, irgendwo auf Spotify oder sonst wo gespielt wird, dann erzielen die eben eine kleine Lizenzgebühr und das summiert sich natürlich. Ja, da gab es, oder der Hypnosis Songs Fund, der ist tatsächlich um 33% gefallen von der Spitze aus. Da gab es einige Meldungen in der Presse. Zum einen, eine Meldung fand ich besonders kurios, das war eigentlich so ein Musikmagazin. Die haben sich darüber beschwert oder die haben gesagt, naja, die Probleme, die die hätten, wäre darauf zurückzuführen, dass die ihre Liquidität verfeuert hätten. Wo ich mich da frage, was sollen die anders machen als mit Liquidität, als dann tatsächlich eben Songrechte zu kaufen, ja? Also es bringt ja für die nichts, Liquidität zu bunkern, da sind wir nämlich genau bei diesem Cash-Track und den habe ich da eben nicht, also die haben tatsächlich die Liquidität stark abgebaut von 21 auf 22, aber eben dafür eben Songrechte gekauft, muss man auch sagen. Ja, dann wurde auch berichtet, auch auf mehreren Portalen seltsamerweise, dass es da Querelen gibt zwischen dem Haupteigentümer BlackRock und dem Hypnosis Songs Fund, nachdem BlackRock da die Mehrheit erworben hätte und 1 Milliarde US-Dollar eingestellt hätte in den Fonds. Ja, also laut der letzten Bilanz, und die war Mitte dieses Jahres, also zum Juni 2022, hält BlackRock 3,5% Anteile und von der Milliarde ist nichts zu sehen. Ja, und diese Meldungen sind schon mehrere Monate alt, also auf jeden Fall vor Erstellung der Bilanz, also da passt auch irgendwas mit der Berichterstattung nicht. Und dann haben wir auch mal im Vorfeld geguckt hier, wie sieht es denn aus mit, es gibt noch einen zweiten Musikrechtefonds und der ist interessanterweise mit 30% ähnlich stark im Minus. Also das scheint dann doch irgendwo so ein Branchenthema zu sein und nicht speziell auf einen oder in dem Fall auf den Hypnosis Songs Fund abzustrahlen, zumal die sonstigen Zahlen ganz gut aussehen. Ja, also die Verschuldung ist sehr gering. Und mittlerweile muss ich sagen, der Börsenwert ist, glaube ich, so 1 Milliarde Dollar, Pi mal Daumen. Aber der NAV des Fonds selber mit 1,5 Milliarden, also hier schon deutlich höher. Das heißt, hier kann ich tatsächlich momentan mit einem deutlichen Abschlag erwerben. Ja, warum ist das so, dass in dem Musikbereich vielleicht jetzt die Kurse eingebrochen sind? Könnte sein, dass es sich so ein bisschen um Sippenhaft handelt, dass man oder dass viele Anleger auch hier denken, naja, das sind genau im Prinzip so eine Art Tech-Wert, ja, weil eben sehr viel der Einnahmen über solche Portale läuft, wie Amazon Music oder eben Spotify, ja, und die eben im letzten Jahr und vorletzten Jahr sehr gut gelaufen sind, wo dann alle zu Hause hockten, ja, ebenso wie Zoom oder Peloton und ja, die jetzt quasi in den Abwärtsstrudel mit reingesogen wurden, nach dem Motto, naja, jetzt ist die Zeit vorbei und die Übergewinne der Home-Tech-Unternehmen, ja, die also eben von dem Eingesperrtsein der Leute profitiert haben, ja, sind passé und die haben ja auch besonders viel verloren, ne, das ist ja richtig. Und da wurden vielleicht diese Musikrechte-Fonds mit einkassiert. Ja. Aber wie gesagt, die anderen, die jetzt nicht im Musikbereich sind, die ja, haben sich sehr gut geschlagen.
Ist natürlich auch schwer, gerade für diese, also die Werte sind ja nicht sonderlich bekannt. Also wenn man die Berichterstattung mal sieht, da findet man ja nicht sonderlich viel und vielleicht springen Investoren doch einfach dann sehr schnell auf solche schlechten Meldungen an.
Ja, also hier ist ein Investor, ganz kurz. Ich habe ja letztes Mal verkauft. Ich habe mal in den Chat hier bei uns mal den Link da reinkopiert. Das ist eine Meldung von Blackstone. Ja, deswegen hatte ich dich vorhin auch gefragt, wegen BlackRock oder Blackstone. Da hat Blackstone allerdings genau vor einem Jahr eine Meldung rausbekommen, dass sie mit Hypnosis eine Partnerschaft über $1 Milliarde machen. Kannst du dir mal durchlesen. Deswegen hat mich mal gewundert, dieses BlackRock, Blackstone. Und
es kann natürlich bei mir, ja, ganz kurz, es kann natürlich sein, dass auch hier natürlich dieses Musikmagazin und andere Portale das falsch abgeschrieben haben. Ich habe ja nur zitiert, was in diesem Magazin drin stand.
Naja, und dann guckst du natürlich nach und sagst, BlackRock hat ja bloß 3,5%.
Aber ich kann ja auch sagen, da ich mir die Top 10 der wichtigsten Shareholder angeguckt habe zum 30.06., kann sein, dass Blackstone drunter ist, aber die sind dort auch mit einem Anteil von deutlich, deutlich dann unter 10%. Da bin ich mir sehr sicher.
Ja, also, ich habe es jetzt nicht im Detail durchgelesen, aber mir ging es jetzt nur darum, dass es um Blackstone geht und ob sie da was auch immer. Genau, kannst du es dir mal anschauen oder zur Not teilst du es einfach nochmal dann in den Shownotes, wenn die Leute das interessiert. Also bei mir ist immer so, Beispiel jetzt Wirecard zum Beispiel oder auch Aurelius war ja zuletzt auch vor einigen, ja, länger, vielen Monaten, letztes Jahr, vorletztes Jahr schon, immer wieder gibt es Unternehmen, wo es immer so Gerüchte gibt, wo immer wieder so ganz krude Sachen ausgegraben werden und es sind oft keine großen Firmen. Also bei Unilever kommt jetzt nichts, wenn die CEO irgendwelche komischen Sachen machen, dann werden die halt ausgetauscht. Aber bei so kleinen Unternehmen, ich meine, guck dir Aurelius an, die sind jetzt auch nicht besonders groß, da kann viel gemauschelt werden. Da gab es mal so einen spannenden Bericht, genauso ähnlich jetzt wie in der Financial Times zu Hypnosis. Ich will jetzt gar nicht mit Aurelius anfangen. Da steht bei mir auf meinem Handout und meiner Checkliste drin, wenn es zu solchen Unternehmen irgendwo Gerüchte gibt und die könnten sich bewahrheiten in einem Volumen, wo ich denke, es ist eben keine Nestle, dann denke ich mir, dann gehe ich da raus. Ich habe da gar keinen Bock, dieses ganze mediale Kram zu verfolgen, neue Hiobsbotschaften zu bekommen. Und siehst du, wo das am Ende enden kann, selbst bei Wirecard war ja dann doch ein bisschen größeres Unternehmen. Da haben auch alle mal gesagt, ja, und Gott, kann nichts passieren. Und deswegen schütze ich mich in der Regel bei sowas, wenn wirklich so Gerüchte aufkommen von so ganz komischen, kruden Sachen, dass ich dann in der Regel rausgehe. Ja, und dann bin ich mental einfach komplett befreit und muss mich damit nicht rumschlagen. Ich freue mich, wenn die nicht pleite gehen, wenn die ganz normal weitermachen, auch mal wieder ein Musikalbum kaufen oder Rechte, Musikalbum, also Musikrechte kaufen. Im Moment leidet der Kurs ja immer noch. Also ich habe ja, glaube ich, bei 100, wo habe ich sie gekauft? Naja, kann man ja alles nachlesen. 101 gekauft, verkauft und jetzt ist er, glaube ich, im Tief bei 80 gewesen. Bin ich erstmal froh, war eh nur eine kleine Position, aber durchaus ist es normal, wenn die sich auch wieder erholen. Aber man weiß halt nie bei so einem Einzelrisiko, wenn da so zwei CEOs oder einen haben sie, glaube ich, schon mal durch den Dreck gezogen, über die anderen redet, hört man immer gar nichts. Vielleicht ist es ein Zwillingsbruder, den es gar nicht so richtig gibt oder so.
Ja, du bist mal natürlich gucken, auch,
was noch so rauskommt.
Bist natürlich auch konzentrierter in deinem Aktienportfolio unterwegs als vielleicht der Louis. Und deswegen kann ich mir schon denken, dass du dann ein bisschen allergischer reagierst und dann einfach sagst, bevor ich mir da jetzt ständig Gedanken drum mache, dann kicke ich den Wert einfach raus und dann bin ich mit dem Thema durch.
Naja, ich habe schon 80 Werte und es war wirklich einer, der am kleinsten gewichteten war, weil es war jetzt nur die erste Tranche. Ich hätte es schon noch weiter aufgebaut, wenn es irgendwie ganz ja, normal gelaufen wäre.
Aber du musst ja auch in die Zukunft denken wahrscheinlich, ne? Also wenn du das den Wert jetzt weiter aufbauen willst, also willst du das dann wirklich machen, wenn halt solche Gerüchte dann im Hintergrund stehen, dann fühlst du dich da gut mit und ja, wahrscheinlich eher eben, nicht.
Ja. Ich bei den P2P-Plattformen genauso. Ja, ich habe mal parallel geguckt. Also BlackRock hat tatsächlich, wie gesagt, 3,5% Anteil jetzt, 30.06. Und Blackstone taucht überhaupt nicht auf unter den Top Ten. Kann natürlich sein, dass die mit irgendwelchen anderen noch eine Gemeinschaftsunternehmen gegründet haben, weil hier die Top-Shareholder sind zum Beispiel in eine Investec, eine Newt Investment Management, Aviva Investors. Kann natürlich sein, dass dahinter irgendwie so eine Blackstone-Ausgründung oder spezielles Vehikel steht, aber kein Investor hat mehr als 9,83% der Anteile. Ja. Ja, also das sind dann höchstens NAV gesehen 150 Millionen. Also da die Billion, also die eine Milliarde, sehe ich da nicht.
So, ja. Luis, jetzt hat der Hypnosis aber genug Anteil bekommen hier an dem Podcast. Ja,
dafür, dass das so schlecht läuft.
Ich aber auch. Ja. Hör mir erstmal zum Ausgleich ein paar Lieder an, um mir selber die Dividenden da in die Tasche zu bringen. Ja, aber unsere Zeit ist auch rum. Ich gucke mal kurz in den Chat, ob wir hier noch irgendwelche Fragen haben. Da möchte man natürlich keine Antwort schuldig bleiben. Aber ich sehe, dem ist nicht so. Von daher schlage ich vor, schließen wir hier die Truhe der Schatzmeister für dieses Mal.
Und ja, ansonsten für die, die später zuschauen, dann bei YouTube oder so, dann einfach unter das Video einfach Kommentare, genau, können wir immer noch richtig später beantworten.
Immer noch. Und ich denke mal, vor Weihnachten schaffen wir noch eine Folge, oder? Lars?
Ja, bin dabei. Ja, hab super. Zeit.
Perfekt. Also im Dezember gibt es noch eine Folge, eine Weihnachtsfolge, und bis dahin denken wir uns auch ein schönes Thema aus. Wenn ihr eins habt, schreibt uns gerne einen von uns rein. Und ansonsten schönen Abend und bis die Tage.
Ciao, ciao.
Tschüss. Mach's gut. Ciao.